Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen über den Predigttext, der laut der IKD-Perikopenordnung in circa zwei Wochen gepredigt wird. Wir machen das, weil wir viel Freude daran haben, uns den Bibeltexten in aller Offenheit zu nähern und unsere Gedanken darüber uns auszutauschen, Ideen zu stricken und vor der Entscheidung, worüber der Gottesdienst dann eigentlich geht oder die Predigt, einfach mal unseren Gedanken freien Lauf zu lassen und teilen das mit euch, weil wir hoffen, dass für euch vielleicht die ein oder gute Idee dabei rumkommt und ihr Lust habt, euch weiter mit dem Text auseinanderzusetzen. Diese Woche unterhalten sich hier Lydia und Nora. Nora, wie schön, dass du heute zum ersten Mal dabei bist.
Hallo Lydia, ich freue mich auch total dabei zu sein.
Und wir unterhalten uns über den Text aus Jakobus 5, der für den 19. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen wird. Das ist die Textstelle Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Und Nora?
Ich könnte ihn ja einfach
vorlesen. Sehr gut.
Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das war die Lutherbibel 2017.
Wie schön, ein Text über das Gebet und die Macht des Gebetes, wie es, glaube ich, bei Luther drüber steht, oder? Oder die Kraft des Gebetes. Ja, ein knackiger, kurzer Text mit einem ganz klaren Thema. Wie geht's dir, Nora, wenn du den Text hörst? Was kommt dir in den Sinn?
Ich frage mich gerade, ob das Thema so klar ist. Gebet ist ein großes Thema, aber ich lese auch viel das Wort Krankheit und Gesundheit so als Gegensatz. Also es geht schon auch um das Thema krank sein. Zum Teil, aber nicht nur, sondern auch andere Situationen, in denen das Gebet hilfreich sein kann oder angebracht.
Krank sein und heil werden, Heil und Heilung. Mhm. Als Themen, die so mitschwingen. Ja, wenn man sich die Texte anguckt, die sonst so an dem Sonntag auch eine Rolle spielen, dann merkt man das auch. Also das Evangelium aus Markus 2 hat zum Beispiel die Heilung des Gelähmten zum Thema. Oder Johannes 5 ist die Heilung am Teich Bethesda. Also dieser Sonntag rund um das Thema Heil und Heilung und dieser Text. Für mich aber doch ganz klar, ich glaube, weil es mich auch schon so begeistert und weil ich so Lust habe, das zum Thema zu machen, eben über die Rolle des Gebets und was eigentlich das Gebet kann, was wir da eigentlich tun und worauf wir da hoffen.
Mhm. Ja, das ist eine total spannende Frage, weil in Vers 15 heißt es ja das Gebet des Glaubens. Da müsste man erstmal fragen, was ist denn ein Gebet und was ist ein Gebet des Glaubens? Wird dem Kranken jetzt hier in der Übersetzung helfen, in anderen Übersetzungen steht auch retten. Ist das dann die Heilung von der Krankheit? Ist das das Helfen und Retten, das da impliziert wird? Oder geht es um was ganz anderes vielleicht auch? Oder wie sieht diese Hilfe, Rettung durch das Gebet aus?
In anderen Übersetzungen genau heißt es auch das Gebet, das im Glauben gesprochen wird. Und wenn du diese Frage so reingibst, hast du denn eine Idee oder wie würdest du es für dich auslegen? Worum geht's da an dieser Stelle? Und was ist diese Rettung oder das Heil?
Ja, finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil dann ja auch die Frage ist, was ist denn überhaupt Krankheit? Und da habe ich gemerkt, in der Vorbereitung bin ich schon drüber gestolpert, ab wann ist ein Mensch denn krank und wann ist ein Mensch gesund? Das sind so ganz fließende Übergänge. Und was ist hilfreich in Zuständen, die wir vielleicht als krank selbst bezeichnen würden.
In unserer Gesellschaft oder schulmedizinisch scheint das immer sehr klar irgendwie zu sein, wer ist krank und wer ist gesund, wer ist behindert und wer ist nicht behindert. Da hat unsere Gesellschaft klare Vorstellungen und du hast vorhin im Vorgespräch irgendwie schon
Schubladen.
So, und du hast vorhin das Wort schon gesagt, aber sind das nicht viel mehr Spektren? Also wer ist krank und wer ist gesund? Wer wird behindert, wer wird nicht behindert in unserer Gesellschaft? Wir beide sind Menschen, die able-bodied sind, also wenig Behinderung erfahren.
Ich komme da gerade ins Stocken, weil wenig Behinderung ja nicht gleich heißt gar keine oder gar keine, also dass es gar keine Schubladen gibt. Auch die Frage des Krankseins bewegt mich sehr, weil ich übergewichtig bin und mich da frage, das kann total pathologisiert werden, ab einem bestimmten Grad zumindest, kann auch gesellschaftlich oder die Reaktionen der Umwelt können unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie schwer ein Mensch ist, sage ich jetzt mal. Und deshalb frage ich mich eben auch, ob ich als völlig heil oder gesund werde ich wahrscheinlich auch nicht angesehen unbedingt von allen Menschen. Erfahrbar jetzt so in meinem alltäglichen Leben wenig Behinderung.
Und bei mir ist es ein bisschen quasi andersrum. Ich habe eine chronische Erkrankung und das wird in der Gesellschaft eigentlich sehr wahrgenommen, chronische Erkrankungen. Aber ich bin in meinem Alltag da sehr bin im Moment sehr gut eingestellt und empfinde da wenig Benachteiligung in meinem Alltag. Aber da ist es schon, dann würde ich quasi nicht als behindert gelesen werden und du vielleicht schon, weil es angesehen wird, wenn ein Mensch übergewichtig ist und dann der Norm nicht entspricht. Aber wer ist da jetzt gesund und wer ist krank, steht dann vielleicht auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist was, wo wir schon gemerkt haben im Vorgespräch, beschäftigt uns, dass dieser Text so ganz klar sagt, es gibt die Kranken und es gibt die Gesunden. Aber wer ist eigentlich wer? Und was heißt das für unsere Gebetspraxis? Und
ja, und was ist die Norm, an der wir uns alle da ausrichten in der Bewertung? Und da, also kommt mir nur eben die, also einfach immer in den Sinn, dass wir alle irgendwie eine Sehnsucht nach Heil in uns tragen oder nach Heilung, vielleicht nach der Erlösung der Welt, in der ja viele Menschen auch leiden, einfach durch all das Unrecht, die Ungerechtigkeit oder auch Katastrophen, die uns ständig vor Augen sind. Dass diese Sehnsucht nach Erlösung der Welt, aber auch unserer Unzulänglichkeiten etc. uns allen immanent ist und deshalb dieses in uns allen so ein kranker Anteil, klingt zu dramatisch, aber ein unerlöster Anteil ist. Und dass da also sich das Gebet des Glaubens eben für uns alle hilfreich auswirken kann.
Ja, und das kann ich für mich so zustimmen. Ich habe so voll diese Sehnsucht nach Heilung und Heilwerden und Ganzwerden. Und du hast vorhin erzählt, ja, vielleicht ist das so der Unterschied zwischen Heilung und Heil, dass im Heil dieser Zustand nicht mehr
das ist im,
ja, erzähl gerne nochmal.
Ja, dass es im Heil nicht mehr der Heilung bedarf, sondern dass das Heil dann erreicht ist, wenn eben keine Heilung mehr nötig ist oder diese Sehnsucht, ob sie dann gestillt ist, weiß ich nicht, aber die Sehnsucht nicht mehr Sehnsucht bleibt, sondern eben verwirklicht ist, in welcher Form auch immer. Das heißt ja nicht, dass alle dann als gesunde 22-jährige Körper.
Nicht, nicht, ja. Nein, genau, sondern das ist ganz. Ist diese körperliche Dimension, die es in unserer Gesellschaft eben so oft hat. Und das haben wir ja auch ganz, ganz lange in der Geschichte und bei aller Wertschätzung der Schulmedizin ganz stark in unserer Gesellschaft. Es gibt gesunde Körper und kranke Körper und das wird an medizinischen, klaren Kriterien festgelegt. Und ganz viel anderes kann dann aber auch dadurch nicht gefasst werden. Und es ist ja so gut und wichtig, dass gerade auch psychische Erkrankungen und die Zusammenhänge von körperlichem und psychischem Leid in unserer Medizin zunehmend wichtiger sind und mehr Beachtung finden, bedacht werden. Und es ist so wichtig, dieses Ganzsein des Menschen, der über den Körper hinausgeht, da so in den Blick zu benommen. Und dass das in diesem Zustand des Heils irgendwie, ja, sein darf, dieses Ganzsein und mit all diesen Facetten.
Und was ich aber an der Perikope auch spannend finde, ist so die Zielrichtung, die die Perikope hat, also die angesprochenen Personen. Also es sind eben alle Personen, jede Person, die gerade leidet oder auch fröhlich ist, wird aufgefordert zum Gebet. Und auch die Kranken selbst werden zu Aktivität aufgefordert. Also die Menschen, die, sei es jetzt körperlich oder seelisch leiden, werden tatsächlich aufgefordert, selbstbestimmt, jetzt hier in diesem Fall die Ältesten der Gemeinde zu rufen, aber eben selbstbestimmt auch um Hilfe zu bitten und um Beistand. Das finde ich schon ganz schön, also ich finde es wahnsinnig herausfordernd für die angesprochenen Personen, finde es aber auch bemerkenswert, dass es eben nicht darum geht, geht aktiv hin, betet für jeden oder jede, die ihr findet, sondern da ist ganz viel Selbstbestimmtheit auch bei den erkrankten Personen, die den Zeitpunkt bestimmen, die bestimmen, wer das ist und dass über sie gebetet wird.
Das finde ich also auch.
Also, das fand ich schon auch richtig,
richtig bemerkenswert, auch im Gegenüber zu, wie die Praxis vielleicht immer wieder ist oder wie wir auch die Traditionen der Kirche haben. Ne? Wir beten für andere. Wir halten Fürbitten für Menschen, denen es nicht so gut geht. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Aber so generell, es gibt die Kirche, die Subjekt ist und für, also Nächstenliebe und Diakonie für die anderen macht, die eben nicht so privilegiert sind oder die von der Norm abweichen oder so. Und das wird hier so umgedreht. So.
Und es ist tatsächlich nicht für die Person beten, sondern über sie beten. Das ist ja auch nochmal, also dass das so eine Praxis ist, dann auch eine Gebetspraxis, die Räume öffnet. Fand ich ganz spannend so in der Vorbereitung. Also dass das Gebet Raum öffnet, auch für weiteres Wirken in der Person.
Wobei ich glaube, das kann je nach Präposition, also wie du die Präposition übersetzt. Auton wird in manchen übersetzt auch als für die Kranken beten. Also das glaube ich schon, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, wie du gesagt hast, so das Subjekt und wo ist die Agency, also wer ist hier am Handeln und eben nicht dieses paternalistische für die anderen etwas tun, sondern aus einer solidarischen Gemeinschaft heraus zu sagen, ja, wir tragen und halten uns auch im Gebet und wir teilen uns diese Aufgaben und es sind Menschen da, die denken an dich auch in Scheißzeiten. Das hat mich irgendwie sehr angesprochen.
Ja, und dann auch, wer betet da? Also es sind einmal, geht es um das Gebet der Gerechten oder das Gebet des Gerechten wird eigentlich als das ja vielleicht auch wirksamste Gebet so dargestellt. Und dann ist es wirklich spannend, wer sind denn diese Gerechten? Du hattest ja vorhin schon zwei Gerechte genannt, die im Jakobusbrief vorkommen.
Genau, weil wir überlegt haben, was heißt denn dieses Gerechte und wen schließt es aus und wen nicht? Und da finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass im Jakobusbrief selbst im zweiten Kapitel eben zwei Gerechte Gottes benannt werden. Und das ist einmal Abraham. Und Abraham wird deswegen zum Gerechten benannt, weil er in seinem Tun sich ganz Gott anvertraut und quasi diese Bindung Isaaks bereit wäre einzugehen, diese Opferszene. und darin quasi in seinen Taten so konsequent sich an Gott zurückbindet. Und die zweite Person, die genannt wird, ist Rahab, die Spione quasi bei sich aufnimmt im Haus. Durch ihre Handlungen wird sie zu Gerechten. Und das finde ich richtig stark, dass da diese beiden Personen benannt werden, ne? Weil Rahab so oft auch negativ konnotiert wird, irgendwie als Prostituierte und Sexarbeiterin irgendwie Abwertung erfährt. Nein, ganz im Gegenteil. Die ist eine der beiden Gerechten, die hier benannt wird, so neben Abraham als Frau. Und zwar wegen ihrer Taten. Punkt. Und das ist für mich, ne, das ist ja eh, auch wenn wir nochmal ganz kurz so ein bisschen weiten, der Jakobusbrief, der hat das ja eh so voll zum Thema mit den Taten.
Mhm. Möchtest du das
kann ich
ausführen?
Gerne tun. Also, das ist ja einer der Briefe, die Luther immer wieder auch kritisiert, weil die Verhältnisbestimmung zwischen Glaube und Werke irgendwie Thema ist. Bibelkundlich quasi ist der Jakobusbrief vermutlich nicht von einem Jakobus rund um Jesus entstanden, sondern beruft sich einfach auf dessen Autorität und eben auch auf die Auseinandersetzung mit Paulus, also zu sagen, hey, wie können wir paulinische Theologie auch anders deuten oder wie ist sie zu deuten? Das finde ich spannend und er ist vermutlich Ende des ersten Jahrhunderts irgendwann in Alexandrien entstanden. Er ist gar nicht so ein richtiger Brief, sondern er lehnt sich eigentlich an diese Briefform an und nur diese erste Zeile, wo es heißt, an die Stämme in der Diaspora oder an die große Christenheit. Also es macht einen sehr weiten Rahmen auf.
Genau, an die 12 Stämme. Grüß die 12 Stämme,
ja, genau. Steht da. Und das heißt, das ist das Einzige, was da eigentlich Brief dran ist, an diesem Jakobusbrief. Aber inhaltlich finde ich ihn total stark, weil er so diesen Zusammenhang eben so sagt, haben denn unsere Werke mit unserem Glauben zu tun? Und dass genau aus diesem Brief diese Stelle über das Gebet kommt, finde ich der Hammer. Weil die Frage eben dessen, wie das Gebet mit unseren eigenen Werken zusammenhängt, da irgendwie ganz eng aneinander gebunden wird und eben nicht zu sagen, okay, auf dem einen Blatt steht Gebet und auf dem anderen Blatt stehen Werke und was wir eigentlich handeln und tun in unserem Alltag, sondern das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Das finde ich irgendwie richtig, richtig stark an diesem Brief.
Es ist absolut stark, es birgt aber natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass dann der richtige Glauben als Garant gesehen wird, nicht zu leiden, sei es jetzt zum Beispiel an Krankheit oder an Dingen, die als krank empfunden werden, und dass dann so ein Zusammenhang aufgemacht wird zwischen krank sein und nicht gläubig genug sein oder nicht richtig glauben, nicht richtig beten. Das wäre jetzt so ein gefährliches in die andere Richtung.
Auf jeden Fall,
kippen.
Das ist ja schon auch im Text. Also der Text könnte da schon irgendwie das auch nahelegen, ne? Weil wenn man jetzt so Vers 15 und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, oder in anderen das Gebet wird die Kranken retten. Also genau das ja, und was ist, wenn es das nicht tut, dann habe ich nicht den richtigen Glauben oder nicht stark genug gebetet oder also das ist schon hochproblematisch auch von der Theologie, dass man da vom Pferd kippt auf der Seite. Und gleichzeitig würde ich sagen, okay, damit sind wir für mich am Kernpunkt irgendwie dieses Textes so, ja, was kann das Gebet eigentlich? Was macht das Gebet? Warum beten wir? Mhm. Und das finde ich total schön da an der Stelle.
Und was ich aber auch schön finde, ist, dass dann Vers 16b ist, das denke ich, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, das gleichzeitig noch ein bisschen abschwächt. Also das vermag nicht alles, es vermag viel. Und damit diesem Absolutheitsanspruch, dass das Gebet rettet, hilft und heilt, ein bisschen was entgegengesetzt wird.
Und das, was es hilft, das kommt dann für mich schon auch noch in 15, also mit Luther ist dann, und der Herr wird ihn aufrichten, die Bix übersetzt, und Gott wird ihm neue Lebensmut geben. Also dieses, ja, was ist unsere Rettung, was ist die Heilung, was brauchen wir in dem Moment, was kann jetzt Kraft geben in so einer schwierigen Situation. Dieses aufgerichtet werden und neuen Lebensmut kriegen, das finde ich so ein schönes Bild. ja, das kann das Gebet.
So. Jetzt erinnert mich gerade an so eine Pflanze, die gegossen wird oder so, wo man auch dann sieht, wie die Blätter wieder Kraft bekommen und sich aufrichten. So kommt es mir vor, als wäre das Gebet so eine gießende Tätigkeit, die einfach auch Kraft spendet. Obwohl sich die sonstige Situation ja nicht unbedingt verändert.
Wir haben vorhin ein bisschen rumgesponnen miteinander, wie wohl so ein Gottesdienst aussehen könnte zum Thema Gebet. Und ich merke, dass ich das total reizvoll fände, eben noch mehr in diesem Gottesdienst zum Thema Gebet aufzuziehen. Also wirklich zu sagen, hey, wir machen der ganze Gottesdienst dreht sich rund um das Thema und wir finden verschiedene Gebetsformen. Denn das ist ja auch was der Text total sagt. Es gibt verschiedene Gebetsformen und die sind gut. Also direkt so dieses, okay, wenn jemand in der Not betet, das ist legitim und klar und aus dem Leiden heraus zu Gott rufen, angewiesen sein auf die Unterstützung und das Gebet von anderen Menschen. Und dann aber direkt auch in Vers 13, und ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Also Psalmgebete, Danklieder an Gott, Bitten und Klagen vor Gott bringen. Also das Gebet ist ja in all seiner Vielfalt so, so wunderschön, ja, was da alles sein darf. Und es ist nichts falsch. Und das finde ich so schön. Es ist gar nichts falsch im Gebet. Egal, was wir da bringen, was wir vor Gott bringen, wie wir vor Gott kommen, das ist dann Gebet. Mhm. Und das in einem Gottesdienst irgendwie sichtbar zu machen, das fände ich irgendwie schön. Also diese Vielfalt von unterschiedlichen Gebetsformen.
Ja, finde ich auch total schön. Also es ist ja schon liturgisch auch so ein bisschen dann angelegt, ne, dass also verschiedene liturgische Elemente jetzt quasi schon in dieser Perikope anklingen. Aber ich finde auch die Gleichzeitigkeit, die du gerade angesprochen hast, irgendwie schön. Das ist also, dass im Gottesdienst ja einfach unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen versammelt sind, die ganz unterschiedlich gerade beten könnten, wollen, sollten, so. Und da vielleicht die Gleichzeitigkeit irgendwie hervorzuheben, keine Ahnung, wie man das machen kann, fände ich spannend, dass eben wirklich jedes Gebet, das so von Herzen kommt, würden wir wahrscheinlich im Deutschen sagen, dann auch das richtige Gebet ist und da den richtigen Ort hat auch.
Als Liturginnen und Liturgen haben wir ja ganz oft die Aufgabe, wenn wir Gottesdienst gestalten, für andere Menschen zu beten, im Sinne auch von Worte finden und Worte formulieren für andere Leute. Und für mich wäre es trotzdem auch so ein Anliegen in diesem Gottesdienst, dass Menschen selber Gebetsformen finden. Ob das jetzt Worte sind, ist das eine, aber eben Formen. Ich glaube, dass es vielen Leuten nicht so leicht fällt, über Gebet zu reden und oder auch Gebete laut zu formulieren. Und das finde ich sehr legitim. Ich finde, dass Gebete was total Intimes sind.
Absolut, ja. Und auch was sehr, also es kann durchaus schambehaftet sein, ne, dann sich da so zu offenbaren, weil das ja doch oft sehr ungefilterte Gedanken und Wünsche sind vielleicht auch, die man im Gebet für sich selbst formuliert. Und die nach außen zu tragen, finde ich herausfordernd für viele Menschen. Oder kann ich mir als herausfordernd vorstellen. Was ich aber an der Perikope auch schön finde, ist noch die, also dass eben das Gebet neben der Salbung steht, und dass das auch so eine Form der Hingewandtheit oder der Berührung ist. Also ich glaube, das Gebet kann auch berühren, weil es eine Verbindung schafft zwischen mir und Gott. Da bin ich dann irgendwie in Kontakt mit Gott und damit ja auch irgendwie berührt. Und ich glaube, dieses mit Öl gesalbt werden jetzt hier auch in dem Text ist ja auch eine Form der Berührung, die Isolation von kranken Menschen zum Beispiel durchbricht und deshalb Nähe schafft, die heilsam sein kann. Vielleicht kann man das im Gottesdienst auch irgendwie noch einbauen, andere Formen der, also Gebet als Form, mich zuzuwenden auch oder Zugewandtheit zu
erfahren. Und eben nicht nur der Kranken, sondern wir alle brauchen diese Zuwendung. Ne? Wir sind darauf angewiesen, dass sich Menschen uns zuwenden und wir vertrauen darauf, dass Gott sich uns zuwendet. Und das so leiblich spürbar zu machen, zum Beispiel durch so Salbung oder Berührung. Ja. Und was ich gerade noch sagen wollte zu dem...
Ja, und aufrichten.
zu dem Schambehaften. Ich glaube schon auch, oder verstehe das, wenn Menschen sagen, hey, irgendwie glaube ich doch auch an was, was eben überrational ist und auf eine Art eben nicht erklärbar. Und es erschließt sich nicht allen Menschen, sondern Gebet ist immer im Glauben. Das ist das, was mich auch da an der Stelle, und das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, oder das Gebet des Glaubens, ja, ich glaube, dass Gebet an sich Gebet des Glaubens ist, weil wer diese Form wählt oder das versucht oder irgendwie vor Gott tritt, genau darin diesen Schritt im Glauben macht, finde ich, dass so, hey, ich probiere mich jemandem anzuvertrauen. Ich glaube, dass es etwas Größeres gibt und ich glaube, dass Gott da ist und sich mir zuwendet und auch, ich versuche das, ich probiere das aus. Und darin aber das zu wissen, dass das in unserer Gesellschaft gar nicht als normal, sag ich mal, angesehen wird, sondern dass es durchaus auch bei vielen Leuten Befremden auslöst, irgendwie eine Religiosität oder eine Gottesbeziehung. Verstehe ich auch, dass Menschen sagen, ey, das ist so intim für mich, ich möchte es gar nicht so teilen. Oder das ist nichts Öffentliches für mich im Gebet. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, und Gottesdienst darf genau der Raum sein, wo ich da ein bisschen...
Wo das möglich ist, dass ich mich öffne oder wo ich so sein darf.
Wo ich das fallen lassen darf, diese Angst irgendwie oder diese Scham, sondern das ist die Gemeinschaft derer, die darauf vertrauen und das versuchen und diese, wissen sie, sie dürfen abgeben und sie erfahren Zuwendung und so. Also soll gar nicht heißen, oder ich möchte weiterhin alle Intimität, die Menschen im Gebet erfahren, irgendwie aufrechterhalten und das soll gar nicht Grenzen überschreiten, aber ich glaube, dass Gottesdienst eine Art safer Space sein könnte, das zu üben und sich Menschen anzuvertrauen und auch die Gemeinschaft darin zu erfahren, eben zu sagen, hey, wir beten gemeinsam. Und ich habe das erlebt, weil ich auch in Gottesdiensten schon manchmal probiert habe, mit Menschen freie Fürbitten zu formulieren und das oft ganz berührende Dinge und Momente waren. Und so dieses, hey, du kannst jetzt nichts Falsches sagen. Egal, was du sagst oder wie du da bist oder wie du betest, ist richtig.
Also es ist eine Herausforderung an die Liturgien dann, dieses Gefühl zu vermitteln, ne? Den Raum zu öffnen, dass Menschen sich fallen lassen können und sich trauen, tatsächlich oder mitgezogen werden, jetzt auch was sagen zu wollen. Ich finde, das ist immer ein kleines Wunder, wenn das klappt.
Und gleichzeitig wäre es so für mich, wenn das gelingt, ist für mich dieser Gottesdienst ein Erfolg, oder er hat irgendwie das bewirkt, was ich mir erwünscht hätte jetzt bei so einem Gottesdienst über das Thema Gebet, dass Menschen das Gefühl haben, sie können nichts falsch machen, egal was sie jetzt sagen oder wie sie es sagen, wie sie es formulieren. Es muss nicht gut sein, perfekt oder sonst, es ist richtig. Und wer nichts sagt, ist auch richtig und Gott weiß es. Also so dieses, auch da diese Unterschiedlichkeit des Gebets einfach in so einem Gottesdienst zu bewerben und zu sagen, hey, und es darf alles sein. Keine Ahnung, ich denke irgendwie an Tessé, wo super viele Jugendliche lange, minutenlang einfach gemeinsam schweigen. Hey, wie intensiv ist so ein Gebet?
Ja, und das ist echt was eben in Gemeinschaft erlebt wird dann. Also das ist ja was ganz Besonderes dann an diesem gottesdienstlichen Gemeinschaftsgebet im Vergleich vielleicht zu dem Gebet, das ich selbst abends spreche oder so. Und ich denke jetzt an den Satz, den ich vorhin gelesen hatte, dass die Gabe der Heilung in der Gemeinde verborgen ist. Also dass es nicht an bestimmte Personen geknüpft ist oder so, sondern tatsächlich ja auch dieses Heilsame eben in Gemeinschaft erfahren wird und vielleicht auch im gemeinschaftlichen Gebet. Und ja, wenn Menschen sich so fallen lassen können, so miteinander beten können in vollem Vertrauen, dann finde ich das schon... Das wäre ein richtig toller Gottesdienst.
Einüben und ausprobieren, finde ich. Also so, es ist fremd, weil wir es vielleicht nicht so oft machen, aber wir können nichts falsch machen. So. Und auch so dieses, was du gerade meinst mit diesem Gemeinschaftlichen und darin liegt die Heilung, dann um nochmal den Bogen zu den Fürbitten zu machen. Also so dieses, wir beten füreinander, nicht im Sinne von Paternalismus, wir wissen, was andere Menschen brauchen oder wir sind die Privilegierten und beten halt für die anderen irgendwie und nicht im Sinne dessen, Gott zu sagen, ey, tu dies, tu jenes, sondern wir vertrauen Gott Menschen an, Situationen an, die uns am Herzen liegen. Und das kann so eine krasse Kraft haben. Also füreinander Gebete zu bekommen. Ich war irgendwie mal auf dem Schwanberg, auf dem Kloster. Da ist ein Benediktinerinnenkloster von evangelischen Nonnen und die beten in ihren Fürbitten für die Gemeinden drumherum und benennen die Gemeinden und die Personen, die dort wirken. Und ich fand das so berührend, in so einem verbundenen Moment, also dass da so im Gebet so eine krasse Verbindung entsteht und so eine Kraft, die dann daraus erwachsen kann, finde ich. Oder wenn wir uns solidarisch eben gegenüber gewissen Situationen und Menschen verhalten und das benennen und das bei Gott sein lassen, was verändert das eben auch in uns und welche Kraft gibt das? Also ihr seht, mein Gottesdienst würde in Richtung, was ist eigentlich Gebet und was gibt es für unterschiedlichste Gebetsformen und ja, auch was gibt es für, natürlich, ne, Vater unser, die Psalmen, was machen wir da? Wie können wir das nutzen? Wie können wir das irgendwie uns aneignen und uns in diese unglaublich reiche, vertrauensvolle Situation, Tradition stellen, die da sagt, da ist eine, die sich uns zuwendet.
Und aufrichtet.
Ja. Und das ist die Kraft des Gebets. Und alles, was darüber hinaus geschieht und wie Gott wirkt, das ist für uns unverständlich. Und trotzdem halten wir an dieser Hoffnung fest. Oder gerade deswegen, weil wir es immer wieder erleben, dass da Wege sind, die für uns Menschen vielleicht nicht begreifbar sind. Und voller Hoffnung dürfen wir daran festhalten. Ja. Wir haben uns eine gute halbe Stunde über diesen schönen Text unterhalten. Wir hoffen, ihr hattet ein paar nette Ideen und Impulse, die euch angeregt haben und habt jetzt Lust, einen schönen Gottesdienst zu dem Thema zu gestalten. Nora und ich, wir dürfen leider nicht predigen an diesem Sonntag. Wir haben es schon ganz bedauert, beide. Aber vielleicht ist für euch irgendwas Gutes bei rausgekommen. Und ihr habt Lust, euch weiter damit auseinanderzusetzen. Auch mit eurem eigenen Gebetsverständnis dessen, was wir da eigentlich glauben, worauf wir da hoffen und vertrauen, wer oder was uns da eigentlich ausrichtet. Das war's für heute von uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören. Hinterlasst gerne ein paar Likes. Und wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt, tut das gerne über unsere Homepage stückwerk-podcast.de oder folgt uns auf Instagram und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht es gut!
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.